SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und ganz herzlich willkommen zur SRF 1-Talksendung an diesem Sonntagmorgen, heute aus dem Schloss Brattelen. Wir sind in Baselbiet und herzlich willkommen an meine beiden Gäste, hier im Rittersaal, wo wir drin sind, Dönis Stöckli, der Aufbauarbeit in den Bergen von Ecuador macht, und der Urs Hofmeier, der oberste Salzstreuer von der Nation. Er ist Direktor von der Schweizer Rheinsaline zu Brattelen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide hier sind. Urs Hofmeier, diese Woche hat in Teilregionen von der Schweiz der Winter angefangen. Da bekommt man sehr wahrscheinlich als Schweizer Salzstreuer der oberste leuchtige Äugle.
Das ist partiell richtig. Wobei jetzt in den ersten Monaten oder ersten Wochen sind es vor allem unsere Partner vom Winterdienst, von den Weghöfen, also Frau und Mann auf dem Salzstreufahrzeug, auf dem Flug, oder auch die Leute vom Transportdienst, die Logistik sicherstellen, die vor allem an die Säcke müssen. Wir kommen dann wieder in der nächsten Phase dran, wenn es darum geht, die Silos nachzufüllen.
Gibt es denn für den Schnee einen besonderen Bonus, Weihnacht?
Nein, das gibt es in dem Sinn nicht. Das haben wir so nicht, weil wir sind ja einfach ein Teil vom Winterdienst und müssen einen Versorgungsauftrag müssen sicherstellen, dass es gut funktioniert. Es ist so, wenn wir ganz einen schweren Winter haben, wenn wir viele Wochenende arbeiten haben, dann tun wir uns mit einem sehr kleinen Betrag bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleich verteilt erkenntlich zu sein.
Und der Winter hat auf jeden Fall genug Salz, sagen Sie jetzt?
Wir gehen davon aus, dass wenn nicht etwas absolut Außerordentliches, was wir noch nie erlebt haben, passiert, dass wir auf jeden Fall genug Salz haben. Ja.
Sie, Dönis Stöckli, als ehemalige grüne Gemeinderätin gesehen, denk lieber Salz in einer schönen Gemüsesuppe als auf der Strasse.
Das ist richtig, ja. Als ich Gemeinderätin war, hat man das sehr in Frage gestellt, dass man mit Salz tut. Im Winter, der Winterdienst also mit Salz machen. Wir haben dann das sogar im Reglement aufgenommen, dass man das nicht mehr so macht, dass man mit Split arbeitet, weil das Salzwasser natürlich die Pflanzen und Bäume im Strassenraum affektieren und zum Fällen auch nachher hinführen, weil die haben keinen guten Lebensraum mehr, wenn so viel Salzwasser sie mir aufnehmen.
Aber Sie reden in der Vergangenheit, ist es heute wieder anders? Jetzt hier in dieser Gemeinde Brattelen zum Beispiel?
Man hat nachher ein bisschen, also als ich dann nicht mehr im Gemeinderat war, glaube ich, hat man wieder ein bisschen auf Salz umgestellt, weil es auch Reklamationen gegeben hat von den Brauchern der Strassen. Oder? Es ist halt gefährlich, wenn es vereist ist. Ich glaube, heute macht man es in einer moderaten Weise, dass man Split und Salz mischen und eigentlich einen guten Erfolg hat. Aber man muss halt auch sagen, wenn die Verhältnisse so sind, dass es gefroren ist, dass man halt vielleicht das Auto auch daheim lässt, das Velo daheim lässt und halt zu Fuß geht und wieder mit dem Tram geht.
Aber es ist ja schon, dass das meiste Salz, das Sie fördern in der Schweizer Rheinsaline, das landet nicht auf dem Küchentisch, sondern das landet irgendwie in der Industrie oder... jetzt wird es wieder ganz dunkel. Gut. Wir tun noch ein bisschen Energie sparen, Frau Stöckli. Gut, das Licht ist wieder da. Aber es ist schon so, dass Salz eben also nicht in der Küche landet, sondern in der Industrie oder auf der Strasse, Herr Hofmeier.
Also in einem durchschnittlichen Winter, wenn wir jetzt nochmal einen Durchschnitt haben, haben wir etwa 30% vom Salz geht auf die Strasse. Das ist für den Winterdienst. Und die restlichen Teile sich dann auf für Lebensmittel. Aber auch Industriesalz, also auch da unten, die Industrie ist ein wichtiger Abnehmer, um die ganzen Chemieprodukte herzustellen, ist Salz der einzige Rohstoff, den man in der Schweiz noch selber fördert, der gebraucht wird.
Das ist schon speziell, das ist wirklich ein Salz, oder Salz ist das, was man fördert, wo in der Schweiz da ist, wo sie auch das Monopol drauf haben. Wem gehört eigentlich das Schweizer Salz?
Also Schweizer Salz gehört in dem Sinne im Kanton, wo es darunter ist, da braucht es eine Konzession. Also wir haben hier eine Konzession vom Kanton Basel-Land und in Rheinburg, oben in Rheinfelden, haben wir eine Konzession vom Aargau. Und die Firma selber gehört den Kantonen, den 25 Kantonen, Saline B gehört noch den Kanton Watt. wo eigentlich das besitzen und wo mit dieser Saline, mit diesem Unternehmen einfach die Versorgungssicherheit sicherstellen.
Ja, genau, es ist ja in dem Sinne eine Monopolstellung, die Sie haben.
Das ist richtig.
Zwickt Sie das nicht als ehemaligen FDP-liberalen Freisinnigen, dass Sie da das absolute Monopol haben?
Also es ist natürlich, als ich reingekommen bin, das bin ich ein Monopol, das ist ein komisches Gefühl. Wir haben dann kurz, als ich angefangen habe, schon die Schweizer Managementgesellschaft bei uns gesehen und dann ist natürlich heftig diskutiert worden und der Bericht am Schluss in der Zeitung ist dann gewesen, das Monopol ist keine Katastrophe, solange es richtig gemanagt wird. Und das ist, denke ich, unser Auftrag. Einerseits die Versorgungssicherheit mit dem Monopol sicherstellen, aber vor allem im Bereich Speissalz möglichst eine grosse Breite und eine Vielfalt zu garantieren, sodass der Konsument gar nicht merkt, dass er ein Monopol hat.
Das Bratteln wäre, glaube ich, nicht das Bratteln ohne Salz, das man heute hat. Also auf der einen Seite gibt es schöne, grüne Regionen rund um Bratteln, aber sonst, weißt du, ich glaube, so Bratteln kennt man als normale Schweizer, als ja, Autobahnraststätte, dann ist die Schweizer Halle nicht weit davon, starke Industrie natürlich. Wie sehen Sie Bratteln? Was ist Ihr Bratteln?
Wenn man mit dem Zug vorbeifährt, sieht man natürlich unschöne Kaminschlote oder sieht die Fabriken oder die Reste von diesen Fabriken. Bratteln hat aber einen sehr schönen Dorfkern, das darf man sagen. Wir haben eine Nacherholungszone, die in 10 Minuten erreichbar ist. Wir sind im Wald und eben, wie ich vorhin gesagt habe, man trifft keinen Menschen an. Ich weiss nicht, man geht mit dem Auto vielleicht auf die Finnenbahn und springt dort ein paar Runden. Dabei kann man vom Dorf aus durch das schöne Dorfkern in das Nacherholungsgebiet. Und wenn man zurückkommt, kann man in einen von diesen schönen Beizchen, die wir auch haben im Dorfkern, sich niederlassen und sich stärken. Also ich möchte ein bisschen Propaganda machen für das Bratteln.
Nicht nur das neue Spreitenbach quasi, wo man vor einem grossen Möbelzentrum
also findet. Das tue ich jetzt persönlich für mich ein bisschen unten an die Autobahn oder unten ans Dorf an, mental platzieren. Das ist etwas, was mir jetzt persönlich nicht viel gebracht hat und ich glaube, außer Steuern vielleicht in Kassen, auch im Dorf nicht so viel. Es hat sehr viel Verkehr natürlich generiert. Und das ist eine Belastung für so ein Dorf. Ja. Aber wie gesagt, wir haben einen schönen Dorfkern. In meiner Amtszeit haben wir die Hauptstrasse sanieren. Wir haben auch Tempo 30 platzieren dort in diesem Dorfkern. Und das hat das Dorf sehr aufgewertet. Die Leute haben auch angefangen, ihre schönen alten Bauernhäuser zu renovieren, die Vorplätze wieder mit Besetzungssteinen besetzen. Und ich glaube, wir sind so schön wie Muttens auch.
Also ist man ein bisschen in einer Konkurrenz.
Ist ein bisschen
eine Konkurrenz.
Konkurrenz.
Herr Hoffmann, Sie haben in München geschafft, in Paris, Sie sind in den USA unterwegs gewesen. Was finden Sie da an diesem Arbeitsort? Sie sind jetzt seit einem guten Jahr im Amt als Direktor von der Schweizer Reisaline. Bratteln, was sehen Sie? Also was für ein Bratteln haben Sie kennengelernt?
Also ich habe jetzt vor allem ein Bratteln kennengelernt, das näher von meinem Wohnort ist, dass ich nicht mehr so lange pendeln muss. Es sind aber auch die Mitarbeiter, die wir hier haben, die sehr stark aus der Region kommen, die auch verwurzelt sind. Es hat ja immer noch Siedlungen da unten. Und ich denke, das ist das, was ich genieße. Es ist ein Mitarbeiter, der sich einsetzt für den Arbeitsplatz, der weiss, dass die Unternehmen, die wir hier unten haben, wichtig sind, auch wichtig sind für ein Dorf. Weil all diese schönen Sachen können wir nur machen, wenn wir jemanden haben, der die Wertschöpfung erarbeitet. Und für das brauchen wir die Gelände, für das brauchen wir auch die Industriezone da unten. Und ich denke, das ist etwas Tolles. Das ist ein Zusammenspiel. Einerseits der gute Umgang mit der Natur, wo wir auch machen. Wir beziehen etwas aus der Natur.
Ja, das Salz und kommt,
das
aus,
kommt
der
aus der Natur.
Ja.
Wir müssen sehr vorsichtig umgehen mit der Natur, wenn wir das Salz aus der Tiefe rausholen. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die eine Arbeit haben, die Steuern arbeiten, die eben auch in diesem Dorf leben. Und das genieße ich. Das ist toll.
Ja, und eben einmal ein bisschen näher zur Arbeit können pendeln, glaube ich, für Sie nach Jahre, wo Sie mehr im Ausland sind, sicher ein Bonus. Sie gehen gerne ein bisschen weiter weg, Tönnies Stöckli. Ein Grund, warum wir Sie eigentlich auch eingeladen haben. Sie machen Aufbauarbeit in Ecuador. Es ist jetzt nicht irgendwie ganz nach im Jura, wo Sie gehen Höfe bauen, oder im Tessin in einem Rustico. Sie gehen auf Ecuador und das seit relativ kurzer Zeit eigentlich. Sie haben Mitte 50 gesagt, so, mein Mann und ich, wir suchen uns jetzt nochmal etwas ganz anderes. Warum dort hin?
Es ist so, die Ausgangslage war die, dass mein Mann sich vorzeitig pensionieren wollte. Wir haben dann geschaut, was wir mit dieser neuen Lebensphase, die auf uns zugekommen ist, eine sinnvolle Arbeit und einen Einsatz haben können planen.
Ist das denn klar? Also, wenn ich Sie da kurz unterbreche, ja. Also, es gibt jetzt andere, die sagen, wir gehen jetzt einfach einmal ins Burgund Velo fahren oder gehen in Toskana ein bisschen pflegen im Alter. Aber Sie auch noch mal arbeiten?
Ja, ich bin dann erst gerade 50, nicht 55,
okay.
Würde ich sagen.
Jawohl.
Also noch mitten im Schuldienst.
Jawohl,
ich war Lehrerin, ich war Heilpädagogin in Basel und war auch noch im Gemeinderat. Ich hatte ein volles Pensum. Und mein Mann war auch voll berufstätig. Es ist natürlich eine Herausforderung, auch, wenn man dann plötzlich aufeinander abgestellt ist, wenn wir beide daheim sind und man das verträgt. Also, ja, vorher haben wir unsere Programme gehabt, unsere Sitzungen. Wir haben uns zu oben gesehen, wir haben uns beim Morgenessen gesehen und 24 Stunden dann aufeinander oben.
Also ein bisschen Beziehungspflege auch, also dass sie wirklich noch eine Aufgabe hatten, dass sie sich nicht
ja, nur auf aber eben, das muss man auch vertragen, denn 24 Stunden immer miteinander. Aber die Ausgangslage ist eben, wie ich gesagt habe, die gewesen, dass ich schon in den 80er und 90er Jahren jeden Einsatz in Zentralamerika gemacht habe. Dann habe ich dann meinen Mann noch nicht kennt. Ich konnte schon Spanisch können vom Seminar her, bin dann später noch einen Kurs machen in Madrid. Und von dem her ist mir eigentlich Südamerika sehr nah gewesen, also Lateinamerika. Und darum haben wir dann geschaut, dass wir in dieser Gegend etwas machen können. Weil in Europa geht es den Menschen, glaube ich, darf man sagen, sie haben ihre Ein- und Auskommen und geht es eigentlich recht gut. Und darum haben wir gedacht, wir wollen etwas zurückgeben. Wir haben eine gute Ausbildung gehabt, einen guten Verdienst, ein gutes Leben bei uns. Wir haben uns eigentlich um nichts müssen, kümmern, so wie die Leute das in Südamerika heute noch mehr machen.
Ja, das muss man sich ja auch leisten können. Also, dass man quasi vom Arbeitsleben zurücktritt, vielleicht auch ein bisschen früher jetzt in Ihrem Fall, und sagt, so, jetzt tue ich meine Arbeitszeit für etwas anderes investieren. Also, kann man das als, ich sage jetzt speziell überzeichnet, gut verdienender, gut Mensch, kann man sich das leisten?
Also gut Mensch möchte ich nicht hören. Das ist nicht das Wort.
Genau. Aber der Antrieb, oder woher das kommt?
Der Antrieb ist der, etwas zurückzugeben für die Leute, die halt nicht auf der Sonnenseite sind, wie wir das können leben, Gott sei Dank, sagen wir auch. Und Ecuador ist das Zielort gesehen, weil es ist eine kleine Annonce in der Lehrerzeitung. Sie suchen eine Praktikantin, eine Volontärin. Ich habe mich dann dort drauf gemeldet und habe gesagt, ja, ich habe dann noch einen Mann. Ja, dann haben sie gesagt, ja, der soll auch gerade mitkommen. Also dann sind wir auf Ecuador gereist und sind dort ziemlich in einem verlorenen Tal gelandet, wo man den Einsatzort vorgesehen hat von dieser Organisation. Wir haben kein Budget gehabt, wir haben keinen direkten Auftrag gehabt. Das Projekt war noch nie aufgeleist gewesen. Und wir haben dann gesagt, ja nein, jetzt sind wir so weit gereist, jetzt wollen wir etwas machen. Und haben halt dann eigentlich als Vorschuss von unserem eigenen Geld mit der Visa-Karte haben wir Geld geholt, um ein Projekt anzuzetteln. Und das war ein Atelier für Taller, heisst das in Spanisch, für Töpferinnen.
Ah, dann haben Sie ein Töpferinnen-Atelier gebaut, aber zuerst mal aus dem eigenen Sack, wenn ich das richtig verstehe.
Alles vorgeschossen, ja. Und wir haben nachher gedacht, ja, wenn wir das nicht zurückbekommen, dann zahlen wir halt das selber. Weil man muss sich einfach vorstellen, dass das viel weniger kostet wie bei uns. Und unser Konzept war ja immer, dass die Leute vor Ort mit uns mitschaffen. Wir gehen nicht einfach an und sagen, ja, was wollt ihr? Jetzt bauen wir euch eine Schule, jetzt bauen wir euch einen Kindergarten. Sondern die Leute kommen zu uns und sagen, könnt ihr uns helfen? Wir brauchen eigentlich ein Atelier, wir brauchen einen Kindergarten. Wir brauchen ein Schulhäuschen. Und dann machen wir mit der Gemeinde einen Vertrag. Und dort drinnen wird festgehalten, dass sie jeden Tag mir auf der Baustelle eine Gruppe von Leuten schicken, die dann mithelfen. Es ist ja dann ihr Schulhäuschen, ihr Kindergarten. Sie müssen das aufbauen. Wir zahlen einen Vorarbeiter, der die Leute anleiten. Wir sind ja auch nicht vom Fach. Mein Mann macht den Plan mit dem Vorarbeiter zusammen. Er ist auch nicht vom Fach, er ist ja Jurist. Aber wir haben das gelernt. Wir haben einen guten Freund, der uns ein bisschen Hinweis gegeben hat, wie man Berechnungen macht, Weil man muss denken, es ist Erdbebenzone, man muss so ein Schulhäuschen auch
das muss heben, armieren.
Ja. Man muss es armieren, man muss es festmachen, dass das kein Unglück gibt.
Das heisst, Sie haben mit 50 noch gelernt, Häuser bauen, Pläne bauen. Und, also das heisst, Sie legen auch mal selber Hand an mit Ziegelstein auf Ziegelstein und...
Anfänglich noch mehr, muss ich sagen. Ich habe in den zwei vorherigen Einsätzen habe ich schon gelernt, verputzen. Lehren. Also es war nicht so einfach gewesen. Wenn der Verputz schön, habe ich gedacht, oh, jetzt so einen halben Quadratmeter hebt und dann kommt der ganze Flutter wieder was oben runter.
Das Herr Hoff, sind schon können Sie gipsen oder verputzen? Ich kann es nicht.
Nein, das habe ich auch noch nicht
gemacht. Also, bringen Sie uns auch schnell bei. Was muss man lernen? Oder auf was muss man achten beim guten
Also verputzen? Einfach mit Schwung.
Mit Schwung.
Also durch das Gemisch, also der Beton, muss, oder der Verputz, muss auf Kelle. Ja. Und dann muss man halt das mit Schwung an die Wand schletzen, sage ich so. Und schauen und hoffen, dass es dran bleibt. Aber... Es ist nicht so einfach, aber mit der Zeit habe ich das gelernt. Das ist eine Übungssache natürlich. Und wir haben auf diesen Baustellen in Zentralamerika haben wir auch immer Vorarbeiter gehabt. Das eine Mal mit Swissaid, die haben vor Ort den Vorarbeiter bestellt, natürlich, die uns angeleitet haben. Wir sind dort 15 Leute aus der ganzen Schweiz, die auch ein Schulhaus in den Bergen von Nicaragua gebaut haben.
Hat sie es je ins Lateinamerikanische gezogen?
Nein, es ist irgendwo lustig, dass es offensichtlich, was während dem Studium oder während immer Leute gibt, die vor allem immer nach Südamerika sind, die sind einfach nach Südamerika, mit ihnen geredet, haben sie gesagt, ich habe Panik, Angst vor allen anderen, Südamerika ist gut, und ich bin der, der nach Asien ist und gefunden, Südamerika, das sind alles Verbrecher, das ist gefährlich, wir gehen nach Asien. Und das ist einfach so ein Thema, ich weiss nicht genau, an was es liegt, aber ich bin vor allem im asiatischen Raum unterwegs gewesen.
Wie weit hat sie es denn gezogen im asiatischen Raum?
Ja, also die grösste Reise war die, wo wir in mein Postdoc gereist sind, nach der Doktorarbeit. Da haben wir ein halbes Jahr Zeit gelassen, um mehr oder weniger auf dem Landweg nach Australien zu reisen.
Ui, mit was für einer Route?
Also das ist so die klassische London-Kathmandu-Überlandroute gewesen auf dem
Umbau. Ja, das ist auch so klassische Route. Das sagt man nicht einfach so in einem halben Satz.
Also ganz früher ist die natürlich Afghanistan gegangen, also einfach Osteuropa, Türkei. Dann, das war damals nicht möglich gewesen, dann ist man Türkei, Iran. Das war das absolute Highlight in dieser Zeit.
In welcher Zeit ist das
gewesen? Das war 92, 93 gewesen, dann also 93 eigentlich die Hauptreise. Das war noch möglich gewesen dann, oder gut möglich gewesen. Und dann ist man durch Pakistan durch, also Belutschistan, da wisst ihr alles, was kürzlich passiert ist. Und dann sind wir sogar rauf bis auf den Khyberpass. Und von dort dann aber noch durch Indien durch, Nordindien und dann nach Nepal rauf. Und dann haben wir die Gruppe verloren, sind dann auf eigene Faust nochmal ein bisschen durch Nepal getrackt, dann aber nach Indien und dann Indonesien und dann über nach Australien, wo wir ein Jahr lang geschafft haben. Ja.
Und mehr, das heisst Sie und Ihre Frau?
Das ist meine Frau, damals, ja.
Genau. Also zwei völlig unterschiedliche Kontinente. Jetzt hat Herr Hofmeier gesagt, was haben Sie gesagt? Sie haben alles ein bisschen Verbrechen dort, ein bisschen Angst. Hätte er, glaube ich, gehabt, gell?
Also, ist so, ist wirklich so.
Können Sie ihm die Angst ein bisschen nehmen, Frau Stöckli? Also, ich meine, Sie waren in den 70er Jahren in Chile gewesen, während dem Pinochet-Regime, oder?
Ja, das war natürlich ganz eine andere Geschichte gewesen. Dort hat es noch die Toca de Queda gegeben.
Ja, was ist das?
Toca de Queda ist in der Nacht, darf man... Als Laie, als gewöhnlicher Mensch darf man nicht raus, nur mit Polizei und Militär ist unterwegs gewesen. Dort hatte ich manchmal ein bisschen ein mulmiges Gefühl.
Sie sind als junge Frau allein unterwegs?
Allein mit dem Rucksack aufgrund von einer Radiosendung. Vielleicht war es die RS1, wer weiß. Und da drinnen ist ein Schriftsteller vorgestellt worden, das war Pablo Neruda. Und das hat mich so angerührt. Und ich habe gedacht, ich will das Land lernen kennen, wo der Pablo Neruda herkommt. Er ist ein Schriftsteller, ein Poeta aus dem Volk, der fürs Volk geschrieben hat. Und dann bin ich, hatte 3 Monate Urlaub gehabt, bin ich auf dem Landweg, dann also von Lima her, von Peru, nach Chile gereist und immer wieder müssen zum Bus aussteigen. Es hatte dort keine Touristen gehabt, während dem Pinochet-Regime. Ja, das hat niemand angezogen, was dort passiert ist. Ich musste aussteigen, meine Mochila, meinen Rucksack auspacken. Ein Schweizer Sackmesser haben sie mir weggenommen.
Dort. Sackmesser, ja. Das ist gefährlich.
Ja, das ist gefährlich scheinbar. Und das war sehr eindrücklich. Ich habe gute Leute kennengelernt, die dort einfach auch im versteckten Widerstand gemacht haben. gegen das furchtbare Regime, das wir jetzt Gott sei Dank wo nicht mehr so ist jetzt.
Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Also wenn Sie sich dort mit Regimegegner treffen als Touristin.
Es war immer ein Abwägen, wenn ich jemanden kennen per Zufall im Bus oder so, war es ein Abwägen, wie redet der, woher kommt der, was hat der für eine Gesinnung. Es hat ja überall Spitzel gehabt, wo die eigenen Leute auch verroten haben. Und man weiss heute, im Norden, in der Atacama-Wüste, hat es Konzentrationslager gehabt. Und genau in dieser Wüste bin ich mal zum Bus ausgeholt worden, als Einzige. Wisse halt auch und mussten alles auspacken. Also es hat das Militär, das mich kontrolliert hat, hätte es so machen können, der Bus wäre weitergefahren. Und ich wäre dort allein in dieser Wüste gestanden, oder? Ich wäre vielleicht irgendwie verschwunden. Aber ich hatte ja nichts auf dem Kehrpolz gehabt. Das heisst, ich habe, bevor ich dort angereist bin, auf Chile, habe ich einen neuen Pass machen. Weil ich einen Stempel drin hatte von Kuba. Auf Kuba habe ich ja auch mit einer Brigade geschafft. Ich hatte einen Einsatz gehabt. Und ich wollte das nicht provozieren. Also die sehen, oh, die kommt von Kuba. Oh, oh, was ist da los? Was will die bei uns? Und das dem habe ich wollen. Das wollte ich nicht. Und darum hatte ich ganz einen schönen neuen Pass. Und musste manchmal auch ein bisschen naiv tun. Ich wüsste nicht, was in diesem Land jetzt gerade.
Also sich ein bisschen umstellen?
Ja, umstellen oder unwissend stellen. Oder mich einfach als banale Touristin nach außen zeigen.
Also so spüren wir, Sie sind ein bisschen Kämpferin irgendwann. Also jetzt kämpfen Sie für gute Schulhäuser oder Kindergärten oder Ateliers. Dort haben Sie sich eingelassen auf eine Reise, die je nachdem ja, hat auch gefährlich werden können. Also, es war gefährlich gewesen, aber es ist nicht zum guten Glück nicht passiert. So eine kämpferische Seite, haben Sie die auch, Herr Hofmeier, auf eine andere Art?
Ja, einfach auf eine andere Art vermutlich. Also eher, meine Einsätze in die Richtung sind eher in der Schweiz gewesen. Das war Jugendarbeit gewesen, das war Aufbauarbeit gewesen in der Gemeinde. Dort habe ich mich eher so aktiv gezeigt gehabt. Auf der Reise war es mehr ein Menschentreffen, ein Menschen kennenlernen gewesen, bevor ich erwähnt habe, Highlighter Iran. Praktisch keine Touristen dort, die haben ins Office gestürzt, wollten wissen, wie sie sehen, was wissen wir über das Land, was läuft draussen. Oder auch ganz speziell Vietnam. Wir sind frisch angekommen, wo man frei umreisen konnte. Und dann ist man überall angesprochen worden und ist auf eine Freundlichkeit gestoßen. Und das ist nur das, was mich begeistert hat in Asien. Wenn Sie wissen, was für eine Geschichte das Vietnam hatte, mit mehreren Kriegen nacheinander. Und die Leute kommen offen auf einem zu, erzählen einem von ihrem Schicksal, finden es aber toll, dass man in ihr Land hineinkommt, sind gastfreundlich. Das hat mich dort begeistert.
Sie sind ganz jung, in Gremien gekommen, so fast wie die Jungfrau zum Kind, mit 20 in Kirchgemeinderat und dann kurz darauf aber Kirchgemeinderatspräsident, also ein 20-jähriger Kirchgemeinderatspräsident. Das ist speziell.
Das ist sicher eher ungewöhnlich. Normalerweise macht man das, wenn man pensioniert ist. Ja.
Das ist aber, so, ja. Das jetzt nicht so will sagen, aber ich bin froh, dass Sie es selber sagen.
Ja, und ist natürlich dann auch, hat dann natürlich dann auch eine komplett andere Bewegung gegeben. Wenn man in dem Alter eher verwaltet hat, habe ich sicher auch als erstes Mal eine Kirche sanieren müssen, wo ein Problem hatte.
Ist das gewesen?
Ja, das war noch spannend gewesen. Kurz vor dem Weissen Sonntag, also der ersten Kommunion, zeigen sich Risse in der Decke und dann beschließt der 20-Jährige, dass jetzt das Gestell in die Kirche reinkommt, dass man die Kirche verunstaltet. Alle finden es verrückt, aber mir ist einfach das Risiko zu gross gewesen, dass wenn ein Stück oben runterkommt, dass wir einen Unfall haben. Und dann ist es schon noch, braucht es ein bisschen Mut im Magen, um zu sagen, nein, ich setze das jetzt durch, Sicherheit geht vor.
Und woher haben Sie den Mut genommen? Also ist das von Ihren Eltern gekommen, Ihrer Vater, Mutter? Oder haben Sie das einfach selber?
Ja, ist sicher ein Charakterzug, ist sicher auch etwas, was ich parallel dazu gelernt habe. Ich bin dann ja schon Militär gewesen. Ich habe meine ganze mehrmals 17 Wochen bis zum Offizier schon mal gemacht. Und habe dort schon bereits gelernt mit 20, dass man eben muss Verantwortung übernehmen muss. Dass es eben 60 Leute hinter einem stehen und meist auch, wo verantwortlich ist, dass die wieder gesund zurückkommen. Und genauso verantwortlich habe ich mich dort gefühlt, dass man nicht eben einen Stein oben runtergeht und dann hätten wir
etwas.
Es ist dann nichts oben runter. Nein, im Nachhinein haben es alle besser gewusst, das ist richtig, wo wir es dann wegmontiert haben, wäre es vermutlich auch nicht nötig gewesen, aber das Risiko hat bestanden.
Klar. Wenn man hört, wie es Sonntag und Firmung, merkt man, Sie kommen aus einer katholischen Gemeinde, ja, aus richtig, Nugla, ja. St. Pantaleon, ja. Und sagen Sie es jetzt richtig?
Nugla Pantaleon.
Nugla Pantaleon. Ja. Für alle im Rest von der Schweiz, wo das kleine Örtli noch nie gesehen haben. Das ist, gehört zum Kanton Solothurn.
Ja.
Und liegt oberhalb, ja, also neben Gempen und den Liestal. Oberhalb
Liestal. Genau. Neben Liestal. Ja, ist das Basel orientiert. Es sind zwei Dörfer, sind E und E zwei Dörfer, also nicht zwei fusionierte, aber mit eigenen Kulturen, mit 200-300 Einwohnern in St. Pantaleon und etwa 1500 Einwohner in Uglar. Und es ist ganz spannend, wenn man dann so die Kleinteiligkeit neben dem, dass man umreist, sieht, ich bin aufgewachsen in Uglar, ich habe dann in Bendleon gewohnt und bin Gemeinderat gewesen, und dann ist immer das Problem von der Bendleone gewesen, ist das jetzt ein Ugler Gemeinderat oder ist der Bendleone Gemeinderat? Und wir reden von Globalisierung, oder? Also.
Sie haben vorhin noch schnell die Hand aufgesteckt.
Ja, ich wollte mal zurückgreifen zu dem vielleicht Vorurteil. Ja, es ist ein Vorurteil, dass in Südamerika so viele Verbrechen passieren, ja, oder so, ja, Verbrecher sind. Wir arbeiten seit 9 Jahren jetzt in den Anden, in den südlichen Anden von Ecuador, mit Bauern zusammen. Es sind sehr einfache Leute, fast ohne Schulbildung, aber sehr naturverbundene und sehr liebe Menschen. Es ist uns praktisch nie etwas weggekommen, zum Beispiel. Ein bisschen neidisch haben sie auf unsere guten Wanderschuhe geschaut.
Auf die Wanderschuhe?
Auf die Wanderschuhe, ja. Ja, weil die sind etwas Besonderes gewesen, etwas Starkes, weil viele, vor allem die älteren Leute, sind barfuß. Man muss sich das vorstellen, in dieser Kälte und Feuchte in den Anden. Aber sonst möchte ich doch eine Lanze brechen für Südamerika. Es sind ganz engagierte, liebe Menschen. Und wenn wir auf Südamerika reisen, dann müssen wir halt nicht Schmuck behangen und mit weiss nicht was für eine Ausrüstung gehen. Man muss auch gewisse Quartiere in der Grossstadt, das ist sicher so, muss man vorsichtig sein. Einfach bei sich selber anfangen und schauen, wie wir auftreten in diesen Ländern. Mhm.
Also ich will einfach schon ergänzen, es ist nicht so, dass ich jetzt die Meinung bin, wir haben das Problem. Genau das gleiche Verhalten, ja, ist in Asien auch der Fall. Angst, aber es ist einfach, es ist wirklich, es gibt eine Gruppe, die reist in Asien, es gibt eine Gruppe, die reist, ist einfach eine Karikatur ein bisschen. Aber wir haben das immer wieder so erlebt, wenn wir Leute treffen, ja, das ist gefährlich. Und wenn wir mit einer anderen Gruppe reden, finden, ja, Asien, das ist auch komisch, da kann man nicht lesen, das sind Asiaten. Also es sind Menschen auf beiden Seiten mit ihren Stärken und Schwächen. Und eben, ich glaube, haben wir alle positive Erfahrungen mit eingenommen.
Ja, noch das Aufgriff von Nuglar, Bentleyon, oder? Die eine Gemeinde hat ein paar hundert, die andere auch ein paar hundert, und trotzdem unterscheiden wir den, woher kommt er. Gibt es so Gemeindestrukturen dort, wo sie in Ecuador sind? Also gibt's, ich weiss nicht, sie haben beide politisch, sind sie tätig auf Gemeindesebene. Ich kann man von Gemeinden in dem Sinn reden, mit einer funktionierenden Verwaltung und...
Es hat natürlich die Dörfer, das sind Streusiedlungen. Also wir reden jetzt auf 2500 bis 3000 Meter, wo unser Einsatzgebiet ist. Und sie haben aber kein Gemeinderat, sie haben kein Budget, sie haben keine Rechnung, wie wir das natürlich alles haben. Sie haben keine Administration, gibt es auch nicht. Wenn die Leute etwas wollen, verändern in ihrem Dorf für sich selber, dann müssen sie es selber an die Hand nehmen. Und sie haben eine alte Tradition, das ist noch aus der Inka-Zeit, hat man uns gesagt, dass wenn man etwas verändern will, dann macht man gemeinschaftliche Arbeit. Und in einem Dorf haben wir gesehen, dass es einen Lautsprecher hat am Kirchli. Und wenn man im Pfarrer dann in einem Kessel 50 Cent da hat, hat man den Lautsprecher brauchen. Und dann hat man die Leute aufgefordert, am nächsten Samstag oder am nächsten Montag kommen alle mit ihrem Pickel oder mit der Paretta, das ist so ein Werkzeug, das alle Heiden haben, kommen sie an und dann wird die Strasse gemacht, dann wird am Schulhäuschen die Treppe erneuert, das läuft so. Und Geld habe ich praktisch nie gesehen, die Leute haben kein Bargeld. Aber sie sind sehr schaffige Leute, arbeitsfähig und wollen etwas vor allem für ihre Kinder verändern in ihren Dörfern. Und unsere Idee ist, als wenn wir ihr Dorf ein bisschen aufwerten, mit einem Schulhäuschen, mit einem Gomedor, mit einem Esssaal, mit einer Schulküche. Die Kinder haben ja Mittagsverpflegung zu gut vom Staat her, wenn das Geld nicht für etwas anderes verwirtschaftet worden ist. Fließt das in die Dörfer, über das Militär wird das verteilt, die Grundnahrungsmittel, dann ist einfach, es ist kein Geld vorhanden. Man kann nicht sagen, jetzt müssen wir die Strasse machen. Es sind auch keine Strassen, es sind Teerte. Also es ist alles Schotter. Und wenn einmal ein Deslave ist, also eine Verschüttung, die sehr häufig ist in der Regenzeit, dann müssen das die Leute alles mit dem Pickel und mit der Schaufel selber machen.
Richtig,
von dem her haben wir können profitieren. Sie sind gewöhnt, selber etwas an die Hand zu nehmen und haben das immer ganz toll mit uns mitgeschafft. Und am Schluss, wenn wir so einen Kindergarten können übergeben oder ein Schulhäusli, dann haben sie Fiesta wollen machen und haben die Farbe bestellt. Wenn es Mestizen sind, dann haben wir eine Fiesta gemacht und dann haben sie ein Essen gemacht und für uns dann das Beste, uns als Geldgeber das Beste wollen präsentieren. Und das war dann ein Mahl mit Meersäuli.
Mit Meersäuli?
Meersäuli, ja. Wird dort züchten wie bei uns Küngel oder ein Huhn und Meersäuli. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, ist ein Haufen Reis halt und ein ganzes Meersäuli oben drauf und Zehen von aussen und Augen. Dann habe ich habe das nicht können essen. Mein Mann ist immer fein raus.
Er ist so viel Fleisch dran.
Sowieso, er ist Vegetarier, ja. Oder? Ja. Aber für mich, ich habe das angeschaut, also nein, und Schwänzli in den Arm. Dann habe ich gesagt, das sei für uns ein Mascotte, also ein Haustier, wir dürfen das nicht essen. Und dann sind sie am Tisch ganz froh gewesen, dass ich das nicht haben möge und haben sich das unter sich verteilt.
Das persönlich auf SRF 1 mit der Dennis Stöckli, der eben Aufbauarbeit in Ecuador leistet und leitet, und der Urs Hofmeier, Direktor von der Risaline. Sie haben zwei sehr unterschiedliche Lebenswege, haben gewisse Gemeinsamkeiten, Gemeindepolitik zum Beispiel. Sie sind Lehrerin, Heilpädagogin geworden, Sie sind Chemiker geworden. Herr Hofmeier, Chemie ist für die, die es nicht studiert haben, ein Buch mit 7 Siegeln. Was hat Sie zum Chemiker werden?
Ja, es ist sicher, dass es eine Mischung ist, wie Sie leitend schon mal gesagt haben. Es ist ein Spruch einerseits, in dem Sie probieren, die Natur zu beschreiben mit Formeln. Es ist andererseits sehr handwerklich. Auch während dem Studium verbringen Sie sehr viel Zeit, etwa die Hälfte im Labor, und experimentieren. Sie machen etwas, also etwas anpacken. Und nebenan ist der Intellekt, das ist eben auch eine Wissenschaft. Und das ist sicher da die Kombination gewesen, die mich sehr begeistert hat. Ich habe ewig, eigentlich vom Gymi her, in Liestel dran, hier mache ich jetzt eher eine E-Matur, also das war damals noch die Wirtschaftsmatur. Oder mache ich eine naturwissenschaftliche Matur. Und nach vielen Gesprächen hat zum Schluss gekommen, es ist eigentlich einfach, zuerst einmal die Naturwissenschaft studieren, das ist komplizierter. Und die Wirtschaft kann man dann oben drauf tun, es mögen mich alle Wirtschaftler entschuldigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann im Verlöterverlauf mal ein MBA angehängt und das hat eigentlich auch gepasst, denke ich.
Also die beiden Sachen sind gut aufgegangen miteinander. Als Heilpädagogin, hätten Sie das je nachdem auch mal geholfen in schwierigen Sitzungen auf Gemeindeebene?
Also es ist jetzt schwierig für mich, da zu antworten. Also, aber ja. Sicher, was wichtig ist, viel Geduld zu haben, ja. und halt auch mit Misserfolg, wo man halt nicht vorankommt in einem Projekt, sagen wir jetzt. Wobei, ich hatte den Tiefbau.
Was haben Sie gemacht, Herr Hofmeier?
Ich habe Finanzen gehabt.
Sie haben Finanzen gehabt,
ja. Ist natürlich, Strassen hat es gebraucht, da habe ich eigentlich von links und rechts nicht viel Widerstand gespürt, aber es waren noch andere Themen, wo halt umstrittener gewesen sind, wo politischer gewesen sind, ja. Tempo-30-Zonen natürlich, wo wir haben müssen kämpfen dafür. Heute ist das auch eine andere Geschichte. Ich glaube, es ist, ja, wir sind jetzt auf dem Weg, Bratele flächendeckend mit Tempo 30 zu belegen. Das ist doch eine Vorarbeit, glaube ich, wo ich darf sagen darf, dass wir Grünen hier wegweisend waren.
Was hat Sie beide angezogen? Also, ich meine, Gemeindepolitik kann je nachdem, das kann ein Harz los sein. Also, je nachdem, eben harzt, man muss fighten, man muss kämpfen, es gibt Diskussionen. Die politischen Gegner wohnen je nachdem gerade im Haus nebenan. Es ist nicht wie auf einer kantonalen Ebene, wo es halt in einer anderen Gemeinde ist, oder auf nationaler Ebene. Was treibt einem an, das trotzdem zu machen?
Also ich glaube, es ist einfach der Wille, die Gesellschaft mitzugestalten. Ich bin überzeugt, dass das Milizsystem, das wir in der Schweiz haben, auf allen Ebenen, sei das jetzt Gemeinde, sei das ein anderer Ort, das ist ein richtiges, ein gutes System. Man ist nach beim Bürger, man ist nach dabei. Man kann wirklich Einfluss nehmen. Das ist auch das, was mich immer genervt hat, wenn ich im Ausland war. Egal in welchem Land. Ich konnte nicht politisch Einfluss nehmen. Ich konnte nicht mitgestalten. Ich konnte mich noch ärgern, was sie wieder machen. Und gerade in einem kleinen Dorf können sie das machen. Sie haben jetzt vom politischen Gegner geredet. Ich glaube, in einem kleinen Gemeinde oder auch wenn ich auch auf anderen Ebenen Politiker erlebe. Es gibt so den Medienpolitiker und es gibt den arbeitenden Politiker. Und wenn sie am Arbeiten sind, dann suchen sie gemeinsam mit Leuten Lösungen. Und das ist ja das, was mich fasziniert in dieser Zusammenarbeit. Sei das jetzt mit einem als 20-Jährigen mit eben mehrheitlich pensionierten Kollegen einen Jugendseelsorgeverband aufzubauen. Weil alle finden, das brauchen wir nicht, das braucht es nicht. Ein Jugendhaus zu gründen oder mitzugründen in einem Dorf. Weil alle sagen, es braucht es nicht. Aber diese Koalitionen schaffen, mit den Leuten zusammen zu arbeiten und erklären, warum es wichtig ist. Das ist der Reiz.
Da haben Sie sich durchgebissen. Und heute, also Sie sind politisch überhaupt nicht mehr tätig, gell?
Ja, also jeder Schweizer ist irgendwo politisch tätig. Jo, jo. Aber ja, ja. Selber ein Amt habe ich im Moment nicht. Es reizt mich sehr. Ich wüsste im Moment aber einfach nicht, wie ich das neben dem Job im Milizsystem noch machen möchte. Ich bin jetzt frisch zurückgekommen, wir haben ein paar sehr komplexe Projekte jetzt mit der Schweizer Riesenlinie zusammen. Und ich wüsste im Moment einfach nicht, weil ich Familie plus jetzt noch den Beruf würde nebeneinander durchbringen. Aber es ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben.
Sie haben eben so um die 50 nochmal einen Wechsel gemacht. Sie sind in die Schweiz zurückgekommen. Bei Ihnen, Sie haben mich vorher müssen korrigieren, Frau Stöckli, gell? Sie bei Ihnen hat das um die 50 angefangen, dass Sie so eine ja, einen Neuanfang gemacht haben vielleicht. Oder wie würden Sie dem sagen, was Sie in dieser Zeit... Es war nicht ein Ausstieg, es war ein Umstieg in etwas anderes.
Ja, es war ein Umstieg. Eben, wie ich gesagt habe, mein Mann ist vorzeitig, hat er sich pensionieren lassen. Wir hatten eine Zeit vor uns. Ich konnte dann natürlich meine Tätigkeit im Gemeinderat nicht weiterführen, wenn wir das vorhatten. Wir sind das erste Mal seit mir ein Jahr weg gewesen. Und ich habe dann ein Jahr Urlaub genommen in der Schule, eben weil ich nicht gewusst habe, vertrage ich das. Ist auch von der klimatischen Situation in Ecuador. Es ist sehr kalt in den Anden, es ist sehr feucht. Wir haben auch kalte Winter, aber es ist nicht die gleiche Kälte. Es ist feuchte Kälte. Und wir haben natürlich keine Heizungen in diesen Häusern. Wir haben in einem Lehmhaus gewohnt. Und oben dran ist nicht ein Tumbado, jetzt hier eine Decke im Haus, sondern es ist gerade das Dach über den Lehmwand und das ist sehr kalt.
Und das Dach ist aus Blättern? Oder?
Nein, das sind schon die religiös, heissen die, glaube ich, so Ziegel, die unten und oben so drüber gehen. Und wir haben gesehen, in der Nacht ist das so kalt geworden. Das Erste, was ich gemacht habe, mein Mann, eine Kappe gestrickt, weil er nicht so viel Haar und in der Nacht ist das so kalt gewesen. Wir haben auch zum Teil mit den Kleidern ins Bett müssen. Ich bin nicht auf das gefasst gewesen. Ich habe dann von diesen Leuten dort eine Tracht bekommen. Sie Indigenas dort haben eine Tracht. Wir sind ja mit einer Minderheit zusammen und das war so ein gefältelter Schieb gewesen. Und da habe ich dann im Haus angehabt, weil es so kalt über den Kleidern und der geht warm. Es ist eigentlich der gleiche Stoff oder die gleiche Art wie Baselbieter Sonntagstracht, ist der gefältelte, dicke Wollstoff und der hat mir warm gegeben.
Wenn ich Sie vor 20, 30 Jahren gefragt hätte, meinen Sie, dass Sie irgendwann noch ins Ausland gehen?
Ja, weil ich eben in den 80er und 90er Jahren bereits so Einsätze gemacht habe, das hat mich eine sehr sinnvolle Sache gedacht. Und ich würde das auch vielen jungen Leuten empfehlen, einmal so ein Zwischenjahr machen. Es ist eine Lebensschulung und man sieht einfach auch gewisse Sachen, wenn man zurückkommt in der Schweiz, das haben Sie sicher auch so erfahren, was für uns so selbstverständlich ist, dass alles funktioniert, dass wir die Sauberkeit haben, dass wir keine Korruption haben, hoffe ich. Und dass der Bus kommt, wenn es heisst, am 10 Uhr bist du dann auch da. Und wenn er einmal ein bisschen Verspätung hat, kann man tolerant sein, wird auch den ganzen Leuten, die das immer jeden Tag machen, ein Kränzchen winden, wie der öffentliche Verkehr gut funktioniert bei uns. Da ist man einfach auch dankbar. Eine andere Geschichte ist das Wasser. Wir haben in Bratteln seit über 110 Jahren eine gute Wasserversorgung. Das ist dort natürlich absolut nicht gewährleistet. Wir haben dort tagelang kein Wasser gehabt. Der Strom ist ausgefallen. Und wenn wir zurückkommen, obwohl es ein riesiger Spagat ist, jedes Mal, es sind zwei Mundos, hat die Frau gesagt, es sind zwei Welten, ein riesiger zwei Spagat, Welten, wo wir machen, hin und her pendeln, ist das wirklich wieder ein Einlaufen, bis man sich wieder daran gewöhnt hat, dass das alles so gut funktioniert. Da bin ich, muss ich sagen, auch dankbar, dass wir in der Schweiz so ein gutes System haben, wo alles gut funktioniert.
Sie sind immer mit Risiken behaftet. Also ich habe jetzt mal gesagt, Sie sind sehr wahrscheinlich eine Kämpferin, nehmen auch mal gerne etwas Riskantes in die Hand. Das hat ja je nachdem nicht können klappen. Sie haben auch so eine Phase gehabt, Herr Hofmeier, Sie haben ein Management-Buyout gemacht mit ein paar Geschäftspartnern aus der Novartis aus. Also das hat ja auch können, ja, weiss nicht, in die Hose gehen.
Das ist eben das unternehmerische Risiko, wo eigentlich etwas Ähnliches ist. Sie machen es einfach halt nicht jetzt in Südamerika, sondern sie machen hier etwas, sie unternehmen etwas. Das ist wichtig gewesen. Wir haben es damals, das ist kurz nach der Fusion von der Sanda und der Ziba Geiger zu Novartis gewesen, ein zentraler Bereich, wo wir gesehen haben, sie haben die bessere Zukunft außerhalb, haben wir uns Geld zusammengelegt, haben es rausgekauft. Die Firma ist jetzt nach wie vor in Kaiserau gestorben, gibt Dienstleistungen für die Pharma- und Chemieindustrie, funktioniert immer noch, ist also ein Erfolg geworden. Und dann dort dürfen den Marketing den Verkauf aufbauen. Hochspannende Phase.
Also hat es einen Moment gegeben, wo sie zaudert haben, wo sie denken, also, ich meine, sie sind junger Familienvater, glaube ich, dort, oder gerade im Aufbau von einer Familie.
Das ist richtig.
Was hätten sie gemacht, wenn das...
Ja, dann hätten wir etwas Neues gemacht. Also ich glaube, wenn sie so etwas machen, müssen sie es mit vollem Herzblut und Elan machen. Und wenn sie zaudern, funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist bei ihnen ähnlich. Wenn sie etwas machen, dann richtig und dann klappt es. Und wenn es halt nicht klappt, gibt es den Moment, und dann muss der Strich unterziehen und etwas Neues anpacken.
Ja, und dann haben sie müssen in die USA arbeiten. Also so als Schweizer, dann in die USA gehen, ein Schweizer Produkt verkaufen und Marketing machen. Wie haben sie das gemacht?
Ja, da braucht man natürlich auch wieder gute Leute drumherum, und die haben wir in den USA gehabt. Aber das ist sicher eine von
meinen... Zwei Welten, oder?
Zwei Welten. Ja. Zwei Highlight-Phasen gewesen. Vor allem in dieser Zeit, das ist gerade so der eine, ich glaube, das ist der zweite Irak-Krieg gewesen, wo man dann erlebt hat, was passiert in diesen zwei Welten? Was passiert in Europa? Wie wird das wahrgenommen? Was passiert in Amerika? Wie geht die kulturell aus? Wie gehen sie mit Leistung um? Also wenn man bei uns sich langsam ein bisschen gegen ein Misstrauen, eine Missgunst und eine Neidgesellschaft entwickelt, hat man dann viel stärker, hey, ich will das auch, was muss ich machen, um auch so erfolgreich zu sein? Was muss ich machen, um auch so viel zu verdienen? Was muss ich machen, um auch eine Firma zu gründen? Das ist ganz ein anderer Umgang mit Erfolg oder Misserfolg und auch mit Information.
Wo stehen Sie bei dieser Haltung?
Also ich bin der Meinung, Sie brauchen die unternehmerische Freiheit und die müssen Sie belohnen. Das muss sozialverträglich sein, das muss die Schweizer Riesling, also als Beispiel, ist sehr ein sozialer Arbeitgeber. Wir haben die meisten Mitarbeiter, von 170 sind etwa 60 Mitarbeiter, haben über 20 Jahr Zugehörigkeit. Also das heisst, man ist ein sozialer Arbeitgeber. Das ist wichtig. Das ist ein Geh und ein Nehmen. Und das geht sicher bei uns ein bisschen verloren. Aber ist für mich auch etwas, das einen hohen Wert hat. Und in Amerika ist einfach die Vitalität ist höher. Sie wechseln schneller. Sie haben schneller wieder etwas. Sie sind schneller nicht mehr draussen. Sie finden auch mit 55 noch eine neue Stelle. Und das ist einfach, die Rahmenbedingungen sind ein bisschen anders. Darum kann man das dann einfacher machen. Aber grundsätzlich, wenn jemand eine gute Leistung bringt und die bringen kann, dann soll er dafür belohnt werden. Und wir brauchen aber drumherum ein soziales Netzwerk, das die aufhören, die das nicht können. Das braucht beides.
Risaline ist auch für mich als Laie, die hier wohnt in der Gegend, immer eine gute Firma gewesen. Ist nie in schlechte Schlagzeilen geraten, nie wegen exorbitanten Löhnen oder Boni. Also ich glaube, das ist ganz solide, gute.
Man muss sich auch sagen, es gibt niemand. Ich habe glaube noch nie einen Gast in der Sendung, wo man kann sagen, wir alle sind ihre Kunden.
Ja, das ist
oder?
Das
ist auch relativ einfach für sie. Oder? Ich glaube, jede und jeder, der irgendein Salzkörnchen hat, dank ihrem Monopol, oder? sind wir auch alle Kunden. Also ich würde das jetzt nicht abschwächen, was Sie gesagt haben, verstehe ich logischerweise.
Nein, danke.
Sie haben auch verschiedene Mentalitäten, glaube ich, kennengelernt, was Autofahren angeht. Du, als interökologisch orientierte Zeitgenosse, die möglichst aufs Auto verzichtet.
Haben Sie auch mal eins gehabt?
Ein Döschwo. Wie ist das mit der CO2-Bilanz? Sehr wahrscheinlich geht es heute
das nicht so gut. Gell, darum wird er, glaube ich, auch nicht mehr hergestellt. Aber damals hat er 8 Liter pro 100 Kilometer gebraucht und war einer von denen, der am wenigsten verbraucht hat, oder? Und es war ein billiges Auto. Ich war eine alleinerziehende Mutter. Ich habe vor dem Arbeiten ich immer mein Kind noch immer halt zu einer Tagesmutter müssen bringen. Nicht als Entschuldigung. Aber es war eine grosse Hilfe für mich damals, wo der Bub dann selber konnte. Zu der Tagesmutter habe ich das Auto auch nicht mehr gebraucht.
Haben Sie es nicht gebraucht,
auch in Ecuador haben wir nie selber ein Fahrzeug. Wir probieren immer, was halt rum ist, die Camionettas, wo man halt hinten draufsteigt und wenn man das Glück hat, neben einem Schof gerade zu platzieren, dann hat man auch noch ein bisschen warm hinterher.
Aber schnell wegen der verschiedenen Mentalitäten. Sie sind ins Paris-Auto gefahren. Für mich vorstellbar sehr wahrscheinlich Horror.
Hey, wunderbar, das ist ein absoluter Traum. Ich habe das genossen. Man musste sich ein bisschen angewöhnen. Aber das Faszinierende ist eben die Mentalität. Ich will vorwärts kommen und ich tue keinen behindern, dass ich vorwärts komme. Also, natürlich hat man sich an die Verkehrsregeln so grob gehalten. Aber es haben sie alle so interpretiert, dass man vorwärts kommt. Und einmal hat mir dann jemand reingelassen, ich möchte mich gut erinnern, ich bin mit meiner Assistentin mal unterwegs gewesen, was mich an einem gelotst hat. Und dann sind wir auch so ein bisschen eben pariserisch gefahren. Und sie hat dann immer gesagt, jetzt nach links lächeln, und nach rechts lächeln, und nach links lächeln. Und die anderen haben dann zurückgelächelt. Und man hat immer gewusst, jeder hat auch mal einen Quatsch gemacht und hat den anderen so ein bisschen drängelt. Und dann komme ich nach München, oder? Und dann hat es nur noch gehupet. Das war ja furchtbar gewesen. Weil dann hat man die Mentalität gehabt, ich fahre auf die Kreuzung aus und ich kann rechts. Ich blockiere zwar die ganze Kreuzung, aber ich habe recht. Und damit ist eigentlich das Ganze, sich gegenseitig unterstützen, ein bisschen weggefallen. Und ich wünsche mir manchmal, die Pariser Verkehrsmentalität auch, ja, auch ein bisschen mehr da bei uns, nicht nur beim Autofahren, sondern einmal gegenseitigen Umgang. Einfach einander helfen, damit man schneller weiterkommt. Das ist so eine Botschaft. Das soll keine Aussage sein, man soll jetzt bei Rot über Kreuzung fahren oder mit 100 durch ein Dorf reisen. Das ist ein Verbrechen, da bin ich, das ist klar. Über das reden wir nicht. Wir reden so dem kleinen Umgang und dem gegenseitigen sich unterstützen. Also ich habe das genossen, jetzt muss man wieder an die Schweiz gewöhnen.
Und ein bisschen Pariser Mentalität haben Sie sich trotzdem beibehalten oder fahren Sie jetzt?
Ja, es passiert dann etwa dir, dass ich auch, es ist so eine Richtlinie, oder? Aber nicht bei Rot und nicht mit 100 durch ein Dorf.
Wenn wir schon einen Salzspezialist hier haben, ich weiss nicht, ob es Ihnen auch so gut verstöckelt, aber ich möchte mal wissen, dass das Himalaya-Salz. Vor ein paar Jahren ist es aufgekommen, es sieht wunderschön aus, oder? Das sind so die rosa, schon fast rosenfarbigen, grösseren und kleineren Körnchen. Was hat es da mit dem Mythos auf sich?
Also in erster Linie ist es mal Salz. Sie können die Suppe damit salzen und in zweiter Linie denke ich, ist es Kulturgut, ist es wie bei vielen Lebensmitteln, ist eine Geschichte hinten dran. Das Himalaya-Salz kommt eigentlich aus Pakistan und ist nicht sehr im Himalaya innen, aber es kommt mindestens aus dem Kontinent raus, der Himalaya ist in der Nähe. Da ist nicht sehr viel Geschichte drin, sehr viele Emotionen drin und das ist auch richtig. Essen ist Emotionen, Essen sind Geschichten. Und im Nachgang dann zum Himalaya-Salz sind ja viele andere, die ganzen Flöchtensäle, die ganzen farbigen Pyramidensalz. Und was es da alles gibt, wo man in der Schweizer Riesling im Salzladen kann anschauen kann, oder in anderen Läden auch. Aber dort sehen Sie eine Vielfalt. Aber im Grunde genommen ist es Salz mit einer Geschichte. Sie haben geschmackliche Unterschiede, wenn Sie ganz starke Inhaltsverschiebungen haben, also wenn Sie andere Substanzen drin haben, andere Mineralien. Aber was vor allem der Unterschied ist, wenn Sie es einsetzen zum Dekorieren, Sie haben farbliche Unterschiede und Textur, wenn Sie eben ein Flördesäle mit drauf tun und dann auf Salzkorn bissen, hat das einen anderen Effekt, als wenn Sie jetzt ein Siedesalz nehmen oder Sie nehmen ein grobes Meersalz, dann fühlt sich das anders
an. Okay, oder das normale Jurasalz einfach aus dem Viereck.
Aber am Ende ist es Salz und sie tun ihre Suppe salzen.
Der Chemiker würde sagen, es ist NaCl.
Es ist NaCl mit Spuren daneben. Oder?
Genau, gut. Ja, persönlich auf SRF 1 im Schloss Bratel. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Dann ist Stöckli Aufbauarbeit in Ecuador. Wir haben viel erfahren diese Stunde. Wann gehen Sie das nächste Mal?
Plötzlich. Es ist so, dass wir jetzt im Moment einen Ecuadorianer bei uns haben. Wir haben ihn eingeladen, das ist ein Ceramista, ein Keramiker. Wir haben ihn mehrfach als unseren Vorarbeiter angestellt bei unserem Projekt. Das ist ein ganz guter Typ, der Menschen hat können anleiten im Hausbau. Und er hat aber die Fähigkeit, auch Keramik herzustellen aus dem Ton. Er tut das selber Mischen zubereiten und wir haben ihn eingeladen, damit er dort die Möglichkeit hat, sich ein bisschen weiterzubilden, auch was Engoben und Glasuren anbelangt, die sie nicht so kennen. In Ecuador, dort wo wir sind, im Hochland, wird vor allem Gebrauchskeramik hergestellt, also die Ollas. Man tut noch auf Feuer kochen, mit einem offenen Feuer im einen Raum, wo man wohnt, im Haus, in diesem Lehmhaus. Und jetzt ist er bei uns und tut Keramik herstellen, tut einen Kurs dann am nächsten Dienstag voran in Liestal. Es muss immer halt jemand mit zum Übersetzen. Ja, zum Übersetzen. Und das ist, dunkt mir, auch eine Form von Hilfe zur Selbsthilfe unsere Idee ist. Oder so haben wir es mit ihm auch abgemacht, dass er zurückgeht und die jungen Leute nachnimmt. Weil es geht auch langsam, die Grundkenntnisse gehen ein bisschen verloren in diesen anderen Tälern, weil der Import von sehr billigem Material aus China, Freihandelsabkommen, geht verloren. Und das ist auch unser Anliegen, dass sie wieder ihre eigenen Ressourcen, auch im Weben, mein Mann hat ein ganzes Programm gemacht mit Webstil herstellen, Webkurse organisiert für Frauen und Männer. Es ist eigentlich Männerarbeit. Frauen, die spinnen ständig auf der Weide, überall wird gesponnen. Ich kann auch spinnen. Also ich habe Spindeln und einen Spinnrad.
Und spinnen dann, ja.
Manchmal vielleicht auch ein bisschen anders.
Das ist gut. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Das ist gut. Also Sie wissen noch nicht, wenn Sie das nächste Mal gehen?
Nein, im Moment gut. Nicht.
Bei Ihnen, wie sieht es aus, Urs Hofmeier?
Ende Oktober gehen wir mit der Geschäftsleitung an ein Salzbergwerk in Deutschland anschauen.
Okay, wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen so oder so, ob kleiner oder später. Und bei Ihnen schon gleich Ende Oktober schöne und gute Reise. Das war es von persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Es war die Sendung persönlich, live aus dem Schloss Pratteln in Pratteln. Die Gäste von Christian Zeugin waren Dennis Stöckli, sie leistet Aufbauarbeit in Ecuador, und der Urs Hofmeier, er ist Geschäftsführer bei der Schweizer Risaline. Technik, Thies Ganz und Lucrezia Ehrensberger. Die Sendung könnt ihr heute Abend nochmal hören, von 10 bis 11 oder selbstverständlich jederzeit im Internet. Danita Richner empfiehlt nächsten Sonntag im Hotel Seeburg in Luzern Annette Windlin, sie ist Theaterfrau, und der Beat Wicki, Zahnarzt. Theater und Zähne, das Thema nächsten Sonntag hier in der Sendung persönlich von 10 bis 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.